Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und vielen Dank auch für die Einladung an das Institut hier. Ja, ich sollte sprechen über Hoffnungen in Paarbeziehungen und habe mir dann ausbedungen, das Thema doch noch ein bisschen zu erweitern und die Enttäuschung auch mit reinzunehmen, weil ich denke, dass das untrennbar dazugehört und zusammengehört. Ich weiß nicht, können Sie das lesen? Das ist, habe nicht ich gezeichnet, sondern Peter Gay, und ich habe es in der Brigitte entdeckt, was zeigt, wie sorgfältig ich recherchiere. Küss mich jetzt. Ja, also ich denke, zur Hoffnung gehört die Enttäuschung, und das ist natürlich ein sehr umfassendes Thema, und es ist natürlich auch ein Thema, bei dem bei Ihnen sicher eine Menge, was Frau Rosemarie Welter-Enderlin Heimkino genannt hat, mitläuft. Also damit haben Sie nicht nur beruflich zu tun, sondern auch sicher in Ihrem Privatleben mit Partnerschaft und Hoffnung und Enttäuschung im Bereich Partnerschaft. Und dann sind Sie auch wahrscheinlich die meisten oder alle von Ihnen auch noch Paartherapeuten. Also Hilfe, das ist ja eine große Gefahr. Ich trage jetzt Eulen nach Athen oder Trivialitäten nach Wien und sage was, was Sie schon längst wissen. Also ich begebe mich hier jedenfalls auf ein gefährliches Territorium. Jetzt mal ganz schlicht angefangen, Partnerschaft ist was ganz Zentrales für Menschen. Fast alle Menschen gehen früher oder später dauerhafte Liebesbeziehungen ein. Die meisten heiraten auch mindestens einmal. Chronische Partnerschaftsprobleme sind häufig. Trennung und Scheidung können sich negativ auf das psychische und somatische Befinden auswirken, sowohl bei den betroffenen Erwachsenen als auch bei den Kindern. Und intakte Paarbeziehungen wirken sich positiv auf die somatische und psychische Gesundheit aus. Können sie jedenfalls, soweit sie einigermaßen gut funktionieren, diese Partnerschaften. Wenn man das jetzt mal ein bisschen mit biologischem Abstand sieht, dass Menschen leben, dann ist es so, dass Menschen die einzigen Primaten sind mit sehr variablem Familien- und Sexualleben. Also bei den Menschen gibt es Monogamie, Polygamie, Außenbeziehungen, Leben als Single, es gibt eigentlich alles. Natürlich auch hetero und homosexuelle Beziehungen. Es gibt Leben ohne Kinder, mit Kindern, nah oder fern, also zum Beispiel auch, dass Kinder bei Ex-Partnern leben. Es gibt bei Menschen keine festen Paarungszeiten. Sex ist jederzeit möglich, auch dann, wenn eine Empfängnis ausgeschlossen ist. Menschen in westlichen Ländern sind heutzutage enorm frei in der Gestaltung ihres Liebeslebens und ihres Familienlebens, zusammenleben und heiraten, früh, spät, gar nicht, wiederholt auch oder wie oft, ist auch die Frage. Kinder kriegen, früh, spät, gar nicht, mit Kindern leben, Kind, Karriere, Partner oder Spagat orientiert, da, falls Sie sich da was drunter vorstellen können. Die Kehrseite dieser Freiheiten, die wir alle haben, sind große individuelle Unsicherheiten. Also es gibt nicht die Richtschnur, wie man es macht, wie das früher in traditionellen Kulturen üblich war, dass einfach normativ erwartet wurde, im bestimmten Alter heiratet man und dann kriegt man selbstverständlich auch Kinder, in der Regel mehrere. Das ist alles heutzutage nicht mehr klar. Es gibt dadurch auch viel Raum für zwischenmenschliche Konflikte und Krisen. Und dadurch steigt das Risiko, wichtige familiäre Erfahrungen zu verpassen, weil sie zu lange aufgeschoben werden, zum Beispiel Kinder. Es ist aktuell so, wenn man jetzt soziodemografisch guckt, die Menschen gehen mehr Partnerschaften ein, meistens hintereinander weg, also nicht alles parallel. Und auch zu einem früheren Lebensalter fangen sie damit an, Partnerschaften einzugehen. Es gibt zunehmend mehr nicht-eheliche Partnerschaften. Geschätzt im Jahr 2002, meine Zahlen beziehen sich immer auf Deutschland, also sorry, ich habe hier keine österreichischen Zahlen, gab es in Deutschland 2,2 Millionen geschätzte nicht-eheliche Partnerschaften und 148.000 schwule oder lesbische Partnerschaften. Ehen werden später und seltener geschlossen als früher. Das durchschnittliche Heiratsalter ist deutlich angestiegen, liegt derzeit etwa bei 30 Jahren bei Frauen und bei Männern bei 33. Dennoch ist es so, dass die Mehrheit der 35- bis 55-Jährigen etwa 80% verheiratet sind und auch mit dem Partner oder der Partnerin zusammenleben. Und es gibt, das wissen wir alle, es gibt zunehmend mehr Scheidungen. Das Kinderkriegen wird weiter aufgeschoben, also das Alter beim ersten Kind ist auch deutlich angestiegen. Es gibt mehr nicht-eheliche Geburten, da gibt es eine auffällige Kluft, dass es im Westen relativ stabil ist, der Anteil, aber in Ostdeutschland sehr viel häufiger. Das ist aber nicht immer so geplant und führt auch oft nachträglich noch zur Heirat. Und die Kinderlosigkeit nimmt zu, sie liegt derzeit bei etwa 10% aller Frauen und die Prognose ist, dass sie bald bei 20% liegen wird. Das ist so die Eheschließungs- und Scheidungskurve. Ich denke, so ähnliche Kurven gibt es mit Sicherheit auch für Österreich und werden für sich jetzt nicht so neu sein. Ehescheidungen nehmen etwas zu und Eheschließungen haben abgenommen. Ja, das ist so mal ganz kurz der gesellschaftliche Rahmen, um den es hier geht. Jetzt möchte ich aber ein bisschen konkreter werden und auf häufige Hoffnungen und Enttäuschungen in Paarbeziehungen eingehen. Und da berufe ich mich jetzt auf eine ehemalige Klientin von mir, die ich hier Frau X nenne. Die hat 2009 mal eine richtig schöne Liste erstellt, die mir wirklich sehr gut gefallen hat, wie denn so eine Beziehung richtig sein sollte. Sie kam unter anderem deswegen, weil sie mit Mitte 30 noch nie eine dauerhafte Beziehung hatte und sich das auch ursprünglich gar nicht richtig vorstellen konnte, überhaupt eine dauerhafte Beziehung zu haben, obwohl sie sich es auch wünschte. Also ihre Vorstellung über eine richtige Beziehung, Zitat, ich sehne mich danach, mit meinem Partner zusammen einzuschlafen und aufzuwachen. Wir haben regelmäßig Sex, den beide schön finden. Man hat sich immer was zu sagen. Mein Partner ist die Nummer eins. Nach einer Zeit X möchte ich mit meinem Partner zusammenziehen. Ich finde es immer angenehm, von meinem Partner berührt und geküsst zu werden. Ich möchte immer lieber zu zweit als allein sein. Bei langsamen Songs wird geknutscht und gekuschelt. Mein Partner ist mir niemals peinlich und ich finde meinen Partner immer attraktiv. Also das war so ihre Idee, wie es jetzt richtig sein müsste in einer Beziehung. Das ist jetzt sehr überspitzt, auch sicher überpointiert. Aber ich denke, ein bisschen was davon haben wir wahrscheinlich alle im Kopf, von diesen hochgespannten Erwartungen, wie es jetzt eigentlich sein sollte. Und das kann natürlich auch zu Problemen führen. Jetzt nochmal anders von mir zusammengefasst, was so ganz gängige, häufige Hoffnungen und Enttäuschungen sind in Paarbeziehungen. Also die Hoffnung ist in aller Regel, spätestens dann, wenn man heiratet, aber oft auch ohne, wenn man nicht heiratet, dass das für immer hält, dem steht gegenüber steigende Scheidungsziffern. Die Hoffnung ist auch, die Verliebtheit möge ewig halten, sie ebbt aber doch irgendwann ab. Ähnlich ist es mit der sexuellen Leidenschaft, die ja auch möglichst ewig halten sollte. Auch die ebbt in aller Regel ab. Dann ist die Idee, dass das Paar nur Augen füreinander hat, was ja oft am Anfang in echt so ist, ja, dass sich aber auch so langsam etwas verändert im Laufe der Zeit. Und es passiert nicht allzu selten, dass Partner fremd flirten oder fremd gehen oder auch die Menschen selbst fremd flirten oder fremd gehen. Dann ist natürlich die Hoffnung, ganz besonders von psychologisch ausgebildeten Menschen, dass Konflikte immer freundlich und konstruktiv gelöst werden. Die Realität ist so, dass Konflikte oft gar nicht gelöst werden und immer weiter köcheln und dass es heftige Streits geben kann, manchmal auch Gewaltimpulse oder auch Gewalthandlungen, sind gar nicht so selten. Und schließlich ist die Hoffnung, dass Kinder eine Beziehung bereichern. Es ist so, das tun sie auch, aber sie kosten auch einiges. Und zwar nicht nur Geld, sondern auch viel Schlaf, Zeit, Energie. Und sie führen natürlich auch zu einer Veränderung im Beziehungsgefüge. Die Erwachsenen müssen notwendigerweise erstmal mehr in den Hintergrund treten, damit überhaupt der Raum da ist, sich erstmal um ein kleines Baby zu kümmern. Auch die Paarbeziehung und Sexualität muss für einige Zeit erstmal stärker in den Hintergrund treten. Ja, das ist so mal ganz grob zusammengefasst der Rahmen. Jetzt noch ein Zitat von einer amerikanischen Schriftstellerin Jane Smiley aus dem Roman Mo. Da spricht eine verheiratete Frau über ihren Mann. Zitat, die Schwierigkeit bestand darin, herauszufinden, ob sie ihn nach all den Jahren noch liebte, beziehungsweise nach all den Jahren herauszufinden, was Liebe eigentlich war. Einerseits fand sie, dass ihm das Alter gut stand. Er gefiel ihr besser als die Ehemänner ihrer Freundinnen. Sie fand, ihre Kinder konnten sich glücklich schätzen, ihn zum Vater zu haben. Sie wusste, er war ein von Grund auf liebenswerter Mensch. Sie fand sein leidenschaftliches Bedürfnis, die Welt zu verbessern, immer noch manchmal erregend. Und jedes Mal, wenn sie sich an seinen warmen Körper schmiegte, durchströmte sie ein Gefühl der Wonne. Reichte das aus, um von Liebe zu sprechen? Andererseits würde sie vor die Wahl gestellt, sein Leben oder das der Kinder zu retten, sich ohne zu zögern für die Kinder entscheiden. Und von Zeit zu Zeit verspürte sie nach dem einen oder anderen Filmschauspieler ein heftiges Verlangen, das sie für ihn nicht mehr empfand. Und sie genoss die Vorfreude auf ein exquisites Essen mehr als die Vorfreude auf eine Liebesnacht. Reichte das aus, um von Gleichgültigkeit zu sprechen? Also ich denke, das ist so etwa das Spannungsfeld, in dem sich sehr viele Paare, die eben schon ein bisschen länger zusammen sind, bewegen. Einschränkung, ich spreche jetzt hier meistens über Heteropaare, insbesondere über Ehen, weil sich die Forschung ganz stark darauf konzentriert und es wenig über andere Paare gibt. Und es fehlt an Studien zu schwulen und lesbischen Paaren. So, jetzt wird es ein bisschen empirischer. Jetzt geht es erstmal um die Ehezufriedenheit und Qualität und das Scheidungsrisiko. Also es gibt da immer so ein bisschen unterschiedliche Befunde zum Verlaufsmuster der Ehezufriedenheit, aber so ganz allgemein lässt sich festhalten, wie zum Beispiel auch in dieser Studie, es gibt unterschiedliche Muster. Es gibt eine relativ große Gruppe von Paaren, die stabil eine hohe Zufriedenheit haben. Das heißt aber nicht, dass die alle irgendwie nach 30 Jahren genauso glücklich sind wie am Anfang, aber sie sind immer noch auch nach längerer Zeit in einem positiven Bereich. Das ist etwa bei 2/3 der Paare so. Dann gibt es Paare mit stabil geringer Zufriedenheit, die also eigentlich nicht glücklich miteinander sind, aber trotzdem zusammenbleiben. Dann gibt es Paare mit geringer Zufriedenheit, wo die Zufriedenheit noch weiter in den Abgrund absinkt. Und es gibt Paare mit einem U-förmigen Verlauf, die initial eine hohe Zufriedenheit haben. Das nimmt dann ab. Es ist oft in der Zeit, wo viel zu tun ist mit kleinen Kindern und nimmt danach wieder zu. Risiko- und Schutzfaktoren sind nicht überraschend Eheprobleme. Schutzfaktor ist Zeit in gemeinsamen Aktivitäten. Ökonomische Probleme sind natürlich auch nicht so positiv für eine Partnerschaft. Jetzt möchte ich noch mal kurz eingehen auf John Gottmans Forschung, die Sie vielleicht schon alle kennen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Seine Arbeitsgruppe hat ja so Längsschnittstudien mit Paaren gemacht und Interaktionsbeobachtungen. Und er hat unter anderem so gängige psychologische Vorstellungen darüber, was jetzt angeblich nützlich ist in Partnerschaften, worauf auch Paartherapien hinzielen sollten und was schädlich ist, überprüft empirisch. Erstmal die dysfunktionalen Modelle, also das, was nicht gut sein sollte, war die Hypothese. Also Ärger, Wut als destruktives Gefühl, ist es einfach schlecht für eine Partnerschaft, wenn die Beteiligten richtig wütend sind. Das wurde empirisch nicht bestätigt. Nicht die Existenz von Wut ist entscheidend, sondern der Umgang damit. Negative Gegenseitigkeit, also ist es so, dass wenn ein Partner in einer negativen Grundstimmung ist, der andere automatisch auch negativ reagiert. Auch das ist empirisch nicht bestätigt. Auch das Gegenteil kann eintreten. Es gibt oft Kompensationsprozesse in solchen Situationen. Negativer Anstoß, Negative Startup. Die allgemeine Tendenz, neutrale Meinungsverschiedenheiten auf eine negativ-affektive Streitebene zu eskalieren, da ist ein sehr enger Zusammenhang mit einem negativen Verlauf der Partnerschaft und auch mit einem erhöhten Scheidungsrisiko. Jetzt kommen die funktionalen, also die vorgeblich positiven Modelle ehelicher Prozesse. Das beliebte aktive Zuhörermodell. Da geht es um den geregelten wechselseitigen Austausch von Sprecher und Zuhörer, der zum Teil bis heute noch auch Ziel von Paartherapien ist. In der Realität, im echten Leben, ist das ziemlich selten anzutreffen und sehr schwer durchzuhalten, werden Sie vielleicht selbst schon festgestellt haben. Es gibt damit auch keinen Zusammenhang in Bezug auf die Prognose der Ehe. Deeskalationsmodell, wenn ein Partner während eines Konfliktgesprächs zu sehr ins Negative steuert, bemüht der andere sich intuitiv oder bewusst, das Gespräch wieder auf ein neutrales Level zu bringen. Da ist ein Zusammenhang nachgewiesen, das ist ein positiver Effekt. Milderung der physiologischen Effekte beim Mann. Also es ist so, dass wenn man Paare jetzt beobachtet und auch physiologische Messungen macht bei den Streitgesprächen, dass Männer im Durchschnitt bei Partnerschaftskonflikten schneller aufschießende Stresssymptome haben als Frauen. Männer sind körperlich und seelisch stressanfälliger in solchen Situationen und neigen dann dazu, sich dann zurückzuziehen. Da ist ein Zusammenhang mit der Scheidungshäufigkeit nachweisbar. Also wenn Männer da immer in sehr hohe Stressregionen kommen und es nicht schaffen, sich runterzupegeln oder das Paar nicht schafft, das Gespräch zum Beispiel erstmal zu unterbrechen, ist das nicht gut für die Prognose der Ehe. Modell der positiven Affekte. Positive Affekte wie Humor, Zuwendung, offene Mimik dienen dazu, eheliche Konfliktsituationen erheblich zu entschärfen. Es können auch heikle Themen besprochen werden, ohne dass die empfundene Ehequalität Schaden nimmt. Auch das ist prognostisch ein ganz wichtiger Faktor. Jetzt nochmal hier zusammengefasst die Modelle. Also Ärger, einfach das Vorhandensein von Ärger und Wut ist nichts Schlimmes. Negative Reziprozität gibt es auch nicht automatisch, es kann auch Kompensationen geben. Und das aktive Zuhörermodell funktioniert einfach nicht und hat also insofern keine besondere Relevanz. Was bedeutsam ist, ist negativer Anstoß. Also wenn Leute sozusagen, wenn man es jetzt mal in anderen Worten sagt, mit einem depressiven Bias, wenn sie Menschen alles immer gleich negativ deuten, was der Partner macht oder sagt, das ist prognostisch schwierig. Milderung der physiologischen Effekte beim Mann ist auch prognostisch wichtig. Das Deeskalationsmodell, also dass Partner versuchen, aktiv freundlich gegenzusteuern, wenn der andere gerade sehr aufgebracht ist. Und positive Affekte, also auch in Konfliktgesprächen nochmal Humor zu zeigen, sich freundlich zuzuwenden, ist auch eine sehr wichtige Sache. Gottman hat auch darauf hingewiesen, es gibt unterschiedliche Paare, Typen von Paare, drei stabile Varianten werden gelistet, also das ist natürlich idealtypisch, die konfliktvermeidenden Paare, die lebhaft impulsiven Paare, das sind die, die sich heftig streiten können, aber die sich auch wieder versöhnen können, und konstruktive Paare, das sind die aus dem Psychologie-Lehrbuch. Dann gibt es noch zwei instabile Varianten, das sind die feindselig engagierten oder die feindselig distanzierten Paare. Das ist beides, das kann man sich denken, nicht so optimal. Nochmal zusammengefasst, Schutz- und Risikofaktoren bezüglich Scheidung. Also positiv an Schutzfaktoren sind Interesse, Bestätigung, Zuneigung, Freude und Humor. Negativ hat er mehr Faktoren gefunden. Abscheu, Anspannung, Betrübtheit, Bevormundung, Einmauern, auf Englisch Stonewalling, Feindseligkeit, Furcht, Geringschätzung und Quengeleien und Zorn. Das alles ist nicht so optimal, ist aber alles natürlich auch nicht immer so leicht zu kontrollieren und zu begrenzen. So. Dann gibt es das, was auch sehr groß immer durch die Presse gegangen ist, die Prognose von Scheidung, die berühmte 5:1 Ratio von positiven versus negativen Interaktionen sollte nicht unterschritten werden. Also auf jede negative Bemerkung sollten 5 positive verbale oder nonverbale Dinge folgen, um das wieder auszubügeln. Ich weiß nicht, ob Sie in echt es schaffen, danach zu leben. Und Gottman hat dann noch 4 apokalyptische Reiter benannt, nachher erweitert auf 5. Das ist globale Kritik, also nicht du hast gestern nicht gespült, sondern nie spülst du, nie machst du irgendwas im Haushalt. Verachtung, Rechtfertigung, Mauern und Feindseligkeit. Überflutung mit der Negativität des Partners, die sich auch in der Körpersprache und auch, wie gesagt, in den vegetativen Stressreaktionen zeigt. Also wenn Leute in Streitgesprächen, Konflikten total affektiv sozusagen durch die Decke schießen und jetzt nicht, ich meine, ich spreche nicht von sexueller Erregung, sondern von allgemeinem ihrem Stresspegel, was sich dann eben auch im Herzschlag oder im Blutdruck und in anderen Stressindikatoren messen lässt, dann ist das prognostisch ganz, ganz schwierig. Geschlechtsunterschiede. Wer mauert in Ehen? Es wird Sie nicht überraschen zu hören, in 85% der Fälle ist es der Mann, der nicht so begeistert auf Konfliktgespräche reagiert. Das wird von Gottman und seiner Arbeitsgruppe auf unser evolutionäres Erbe zurückgeführt. Und zwar ist es so, dass es beim Stillen besser funktioniert mit dem Milchfluss, was ja früher in der Vorgeschichte der Menschheit von enormer Bedeutung war für das Überleben der Nachkommen. wenn die Frau vegetativ in der Lage war, sich bei Stress schnell wieder runter zu regulieren und zu beruhigen. Für Männer dagegen war es so, dass es evolutionär einstmals in der prähistorischen Vorgeschichte von Vorteil war, wenn die Stresshormone, also Adrenalin zum Beispiel, schnell einschoss und lange aktiviert blieb, weil das Männer angeblich zu besseren Jägern gemacht hat. Und so wird jedenfalls argumentiert, dass es sozusagen für Frauen evolutionär adaptiv war, sich schnell bei Stress wieder runterregulieren zu können, bei Männern adaptiv war, schnell stark zu reagieren auf Stresssituationen und diesen Stress, den hohen Pegel an Stresshormonen lange beizubehalten. Das führt dazu, dass es heute nachweislich so ist, dass Männer in Partnerschaftskonflikten schneller davon bedroht sind, emotional überwältigt zu werden. Und dass es dann auch so ist, dass in Partnerschaften meistens Frauen häufiger heikle Themen ansprechen als Männer. Und dass Männer diesen Themen lieber ausweichen als Frauen. Hier nochmal eine Meta-Analyse zur Vorhersage von partnerschaftlicher Zufriedenheit. Also es ist jetzt immer hier über Ehe, ja? Ehelicher Zufriedenheit und Stabilität. Da kommt auch was Ähnliches raus wie in den Studien in der Arbeitsgruppe um Gottman. Positives Verhalten von Mann und Frau, Ehezufriedenheit ist alles nicht überraschend. Höheres Einkommen Mann, da kann man jetzt sagen, okay, das ist eine ältere Studie aus Mitte der 90er Jahre. Es gibt aber auch neuere Studien, die etwas in diese Richtung gehen, auch wenn es mich jetzt nicht unbedingt erfreut. Hohe Erregung in Konfliktsituationen ist, wie gesagt, nicht gut. Prädiktoren, also zufrieden, das war Zufriedenheit. Und Stabilität ist nicht ganz dasselbe wie Zufriedenheit. Ist natürlich miteinander, steht es in Zusammenhang. Positives Verhalten von Mann und Frau, sexuelle Zufriedenheit, höheres Homogamie der Einstellung, wiederum höheres Einkommen Mann war in dieser Studie. Und negative Risikofaktoren ist psychische Instabilität und höheres Einkommen Frau, war jedenfalls in dieser älteren Studie so. In längeren Ehen ist es so, dass die Stabilität steigt. Also je länger man zusammen ist, desto weniger leicht trennt man sich. Aber die Zufriedenheit sinkt auch gleichzeitig im Durchschnitt etwas. Insofern sagt Unzufriedenheit nicht zwangsläufig Instabilität von Ehen voraus. Subjektive Gründe von Scheidung sind ganz zuallererst Verlust von Nähe, sich nicht mehr geliebt fühlen. Darauf führen etwa 80% der geschiedenen Männer und Frauen ihre Scheidung zurück. Außereheliche Affären spielen auch eine Rolle, aber nicht die Hauptrolle. Etwa bei 20-27% führen das ihre Trennung darauf zurück. Hier nochmal eine neuere Studie zur Prognose von Scheidung und Partnerschaftsproblemen nach 5 Jahren, eine Längsschnittstudie. Da wurde Scheidung prognostiziert, auch durch die positive und negative Kommunikation in der Selbsteinschätzung vor allen Dingen. Und die geringe Ehezufriedenheit wurde auch wiederum durch beobachtete negative Kommunikation und selbstberichtete negative Kommunikation prognostiziert. Also negative Kommunikation ist extrem wichtig für den weiteren Verlauf der Partnerschaft. Aber bei allen etwas tröstlich ist, bei allen Gruppen nahm die negative Kommunikation mit der Zeit ab. Die Abnahme war aber in der nicht gestressten Gruppe stärker als bei den gestressten Leuten. So, ich gehe hier so ein bisschen im Schweinsgalopp, versuche ich durch einige wichtige Themen durchzugehen. Wie gesagt, das Thema ist riesengroß, eigentlich unendlich. Man könnte auch Tage darüber sprechen. Sie haben Zeit? Gut. Rede ich zu schnell? Gut. Ich versuche, mich zu bessern. Sonst sagen Sie es mir nochmal, wenn es nicht funktioniert. Gut. Sexuelle Aktivität. Das ist jetzt auch sicherlich nicht neu für Sie. Die meisten jungen und mittelalten Paare sind sexuell aktiv, wobei das fast immer auch oder nur Geschlechtsverkehr umfasst. Die meisten Paare machen auch noch ein paar andere Aktivitäten. Ob und wie häufig Sex stattfindet, hängt von der Beziehungsdauer und dem Alter der Partner ganz entscheidend ab. Wie der Sex erlebt wird, ist unterschiedlich und da gibt es eine sehr, sehr breite Spanne davon, von ganz großartig und wunderbar und lebensverändert bis ganz fürchterlich. Aber die Mehrheit der Menschen in Partnerschaften ist sexuell einigermaßen zufrieden und bleibt auch einigermaßen zufrieden, obwohl die Quantität deutlich abnimmt im Laufe der Zeit. Man sollte aber nicht übersehen, dass es doch eine nicht unbeträchtliche Gruppe von Paaren gibt, die sexuell inaktiv sind. Das gibt es auch schon bei jüngeren Paaren, also bei den 18- bis 40-jährigen Frauen berichteten 5% davon, 41- bis 60-jährige Frauen 10%. Und das steigt dann mit dem Alter dramatisch an, mit über 70-Jährigen sind es etwa 70%. Auch bemerkenswert ist, dass in praktisch allen Studien, wo zusammengehörige Partner befragt wurden über ihre Sexualität, und getrennt sowieso, wenn sie Menschen getrennt befragt wurden, die Männer immer etwas höhere Angaben machen zu ihrer sexuellen Aktivität. Da fragt man sich schon manchmal, mit wem das dann stattfindet. Also es geht da nicht um Selbstbefriedigung, es geht nicht um Außenbeziehung, es geht um die Sex in der gemeinsamen Partnerschaft. Wobei in der Studie, die ich gemacht habe, war es dann so, die Frauen haben ein bisschen höhere Angaben immer zur Zärtlichkeit gemacht als die Männer. Also da haben, ich würde jetzt das so rum interpretieren, vielleicht untertreiben die Männer, die Frauen auch in Bezug auf Sex und die Männer untertreiben in Bezug auf Zärtlichkeit. Das weiß man jetzt nicht genau. Aber es, so grob stimmt es schon halbwegs überein, was Partner sagen. Ganz verbreitete sexuelle Aktivitäten sind Zärtlichkeit, Küsse, Stimulation der Brust, der weiblichen Brust, wechselseitige Stimulation der Genitalien mit der Hand und auch zum Teil mit dem Mund. Analverkehr dagegen ist ziemlich unverbreitet unter Heteros. Jetzt so spektakulärere sexuelle Geschichten spielen eine große Rolle in den Medien. Jetzt jedenfalls in einer deutschen Studie von Starke 2005 war es so, dass das gar nicht so häufig war in einer festen Beziehung. Reizwäsche berichteten nur 32%, dass sie das je benutzt hätten. Gemeinsam ein Porno angesehen 29%. Sex an öffentlichen Orten vollzogen 27%. Kunstpenis benutzt 10%. Fesselspiele 7%. Hat sich vielleicht inzwischen geändert, auch durch die neuesten Publikationen auf dem Buchmarkt, wie zum Beispiel dieses Shades of Grey. Zärtlichkeit ist bemerkenswert. Es gibt fast alle Studien gehen immer über Geschlechtsverkehr. Es gibt ganz wenig Studien nur über Zärtlichkeit. Zärtlichkeit spielt aber eigentlich in fast allen Partnerschaften eine große Rolle. Interessant ist aus einer Schweizer Studie von Bucher et al., dass Männer in Partnerschaften mehr Zärtlichkeit erleben als Frauen und dass Frauen stärkere Altersabnahmen berichten in Bezug auf die erlebte Zärtlichkeit als Männer. Es gibt aber auch noch eine ganz neue US-Studie, die zum Beispiel sagt, dass gerade für länger verheiratete Männer Zärtlichkeit eine große Bedeutung hat. Sexuelle Initiative, also traditionell war es so, dass sexueller Kontakt häufiger vom Mann initiiert wurde und die Frau sich mehr abwartend verhält. Da gibt es große auch historische Veränderungen. Die Frauen sind inzwischen deutlich aktiver geworden. Es gibt aber trotzdem noch einen leichten Trend, dass es in Partnerschaften häufiger so rum ist als andersrum. Männliche Initiative nimmt mit zunehmendem Alter und Beziehungsdauer ab. Die der Frauen nimmt ein wenig zu. Und wenn in Partnerschaften die gemeinsame sexuelle Aktivität aufhört, führen Frauen das häufig zurück auf das abnehmende Initiative des Mannes, wobei viele ältere Frauen, also mittelalte und ältere Frauen, dann auch schweigen und sich gar nicht so mitklären, was jetzt eigentlich los ist und wer hier noch was will oder nicht will oder was noch geht oder was nicht geht. Da gibt es oft auch eine große Sprachlosigkeit in diesem Bereich. Selbstbefriedigung machen praktisch alle Männer und bei den Frauen variieren die Zahlen sehr stark. Bei Frauen ist es noch ein bisschen stärker tabuisiert als bei Männern. Auch die Mehrheit der Menschen in Partnerschaften betreibt Selbstbefriedigung entweder als Ergänzung zu einem intakten partnerschaftlichen Sexualleben oder und als Kompensation dafür, dass es in der Partnerschaft nicht so gut läuft. Kinder. Die meisten Kinder leben mit beiden Eltern, das ist ca. 80%. Aber man muss auch im Auge behalten, also in Deutschland ist es so, dass 77% der Alleinerziehenden, was ganz überwiegend Frauen sind, mit Vorschulkindern unter der Sozialhilfegrenze leben, also da auch große soziale Probleme haben. Kinder als Belastung, so sehen das vor allem kinderlose Menschen und besonders belastete Eltern, nämlich Eltern, die drei oder mehr Kinder haben oder alleinerziehend sind. Während Eltern, die nicht mehr Ressourcen haben und weniger Kinder, nur ein bis zwei Kinder, meistens die positiven Aspekte des Kinderhabens mehr betonen. Ich denke, es gibt so etwas wie einen eingebauten Konflikt in Bezug auf Sexualität und Elternschaft. Anders als bei anderen Säugetieren ist die menschliche Sexualität nämlich während der Schwangerschaft und der Stillzeit nicht völlig gehemmt. Das heißt, Menschen müssen mit diesem eingebauten Konflikt leben. Die Mutter- oder Vaterrolle kann die Rolle als Partner oder und Sexualwesen stören. Und wer immer von ihnen Kinder hat und kann sich vielleicht hat schon mal erlebt, wie das ist, wenn man Sex haben will als junges Elternpaar, in der Regel fangen dann die Babys oder die Kinder sehr oft an zu schreien. Und das ist etwas, mit diesem Konflikt müssen Eltern leben. Das gilt nicht nur in Bezug auf reale Störungen, also dass, wenn zum Beispiel Babys im Schlafzimmer schlafen oder die Furcht ist, die Kinder könnten was hören vom Sex der Eltern oder die Frage, also solche realen Hemmnisse, sondern auch innerlich ist das oft ein Konflikt, häufiger für Frauen, aber manchmal auch für Männer, dass zum Beispiel bei stillenden Frauen, dass der Busen dann mehr so als Nahrungsquelle fürs Baby gesehen wird und das oft sehr kompliziert ist, wenn das beim Sex den Busen auch dabei zu haben. Manche Paare können das mit einbauen, für andere Paare ist das ein großer innerer Konflikt. Bemerkenswert ist in Bezug auf historische Veränderungen, dass ältere, das sind fast durchweg amerikanische Studien, alle so belegen, dass es nach der Geburt von Kindern typischerweise sich die Geschlechter polarisieren. Meistens so, der Mann drängt auf Sex, die Frau zieht sich zurück und ist mehr Kind zugewandt. In der Elternschaftsstudie, die ich in Hamburg durchgeführt habe, allerdings mit einer kleinen und nicht repräsentativen Anzahl von Eltern, aber eher, würde ich sagen, eine Elitegruppe, nicht jetzt besonders belastete Eltern, da war es so, dass die Mehrheit der Frauen und der Männer nach der Geburt mit der geringen sexuellen Aktivität zufrieden war, auch die Männer, was viele Fragen aufwirft. Also es könnte an der Stichprobenselektion dieser Studie liegen, es könnte aber auch an historischen Veränderungen liegen, also insbesondere daran, dass Männer jetzt bei Geburten fast immer dabei sind, was durchaus auch Effekte haben kann auf die Männer, auch auf die Sexualität der Männer haben kann, nicht haben muss. Und dass Männer weitaus kindorientierter heutzutage leben als früher. Das ist auch belegt worden hormonell, dass gerade besonders väterliche Männer nach der Geburt eine besonders starke Reduktion des Testosteronniveaus haben und eher einen starken Anstieg von Bindungshormonen sich da abzeichnet. Also das heißt, das ist wirklich auch eine körperlich messbare Veränderung, die auch bei Männern, nicht nur bei Frauen durch die Elternschaft, sondern auch bei Männern durch die Elternschaft passiert. Kurzfristig führt das zu mehr Harmonie und einer stärkeren Kindorientierung. Wozu es langfristig führt, ist eine spannende Frage. Das ist was, wenn wir noch Zeit haben zu diskutieren, können wir auch gerne nochmal darüber sprechen. Außenbeziehungen. Die meisten Partner lehnen Außenbeziehungen moralisch ab. Dennoch passiert es. Also Studien sagen, dass in der aktuellen Beziehung etwa, also berichten 15-26% der Frauen davon, dass sie in der aktuellen Beziehung fremdgegangen sind. Die Männer berichten von zu 17-32% dazu von. Jemals eine Außenbeziehung hatten etwa 40% der erwachsenen Bevölkerung. Man muss aber davon ausgehen, dass in dem Punkt, wie bei allen heiklen Punkten, wahrscheinlich noch ordentlich untertrieben wird. Also es ist jedenfalls keine seltene Sache. Und es passiert auch in Ehen, die beide Seiten als glücklich bezeichnen. Da gibt es eine ältere spannende Studie von Wellerstein und Blakesley aus den USA, die glückliche Paare untersucht haben. Auch da gab es Außenbeziehungen bei 16% der Frauen, 20% der Männer. Also auch eine glückliche Ehe ist nicht notwendigerweise ein Schutzschild dagegen. Außenbeziehungen werden zu etwa 70% mit Eheproblemen begründet, doch für 30% hat die Außenbeziehung nichts mit Eheproblemen zu tun, sondern ist Ausdruck von sexuellem Interesse oder Suche nach Selbstbestätigung oder was immer da sonst noch für Motive dranhängen mögen. Risikofaktoren für Außenbeziehungen sind, also einmal ist eine tolerantere, permissivere Moral, mehr sexuelle Möglichkeiten, zum Beispiel durch Reisen, sozioökonomische Faktoren wie höheres Einkommen und beruflicher Status. Da gibt es aber eine ganz spannende neue Studie aus den USA zu dem Thema des Einkommens und Außenbeziehungen. Und da kommt raus, wenn der Mann sehr viel mehr verdient als die Frau, was ist dann in Bezug auf Außenbeziehungen? Raten Sie mal.
Mehr,
genau. Also das ist, Männer in dieser Situation haben eine höhere, deutlich höhere Wahrscheinlichkeit für Außenbeziehungen, während Frauen, die in einer ökonomisch stark abhängigen Position sind, ein ausgesprochen geringes Risiko für Außenbeziehungen haben. Wie ist es aber, wenn es umgekehrt ist, wenn die Frau jetzt deutlich mehr verdient als der Mann? Ja, wer weniger? Die Frauen weniger? Ja, das geht genau in die richtige Weise. Also die Frauen, wenn sie mehr verdienen, haben auch verglichen mit ökonomisch jetzt abhängigen Frauen ein etwas höheres Risiko für Außenbeziehungen. Aber die ökonomisch abhängigen Männer haben ein sehr stark erhöhtes Risiko für Außenbeziehungen. Ja, was interessante Fragen aufwirft. Ich weiß nicht, wenn wir Zeit haben für Diskussionen, können wir ja gerne nochmal diskutieren. Paarbeziehungen, also jetzt, ich bin immer noch bei den allgemeinen Risikofaktoren jetzt für Außenbeziehungen. Nicht verheiratet ist es häufiger. Bei geringerer Partnerschaftszufriedenheit ist klar, dass es dann häufiger ist und bei sexueller Unzufriedenheit und auch wenn beide getrennte soziale Netzwerke haben, also nicht nur gemeinsame Freunde haben, sondern auch jeder eigene Freunde oder Freundinnen hat. Biografie, sexuelle Missbrauchserfahrung, junges Alter bei der ersten Eheschließung, vorherige Scheidung, all das erhöht das Risiko für Außenbeziehungen. Persönlichkeit, eine geringere Gewissensorientierung und ein höherer Neurotizismus erhöht auch das beides das Risiko. Interessant fand ich auch, dass wenn die Frau schwanger ist, es ein erhöhtes Risiko gibt, dass der Mann gerade dann auch fremdgehen könnte.